Die Adoptivkinder, mit denen ich sprechen konnte, oder es sind ja nicht Kinder gewesen, also es sind ja natürlich auch Erwachsene, die hatten alle psychische Probleme, weil aus systemischer Sicht 50% in unserer Blutbahn die Mutter und 50% der Vater ist. Und das können die Adoptiveltern einfach nicht leisten, auch wenn der Wille noch so groß ist, aber die Wurzeln fehlen. Wir können unsere Herkunft nicht aus der Blutbahn löschen. Da bleibt dann immer die Frage, wer bin ich? Hallo und happy welcome zu Gedankenrevolution, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, wenn Mindset alleine nicht reicht. Ich bin die Gudrun, komm mit mir ans auditive Lagerfeuer. Augen auf bei der Anpaarung. Aus meiner Sicht als Züchterin und was das auch mit uns Menschen zu tun hat. Als Pferdezüchter müssen wir viele Kriterien erfüllen. DNA-Tests zum Beispiel, es müssen Equidenpässe vorhanden sein und Zuchtpapiere. Man muss einem Zuchtverband angehörig sein. Es gibt also verschiedene Vorschriften, die einzuhalten sind. Und man darf nicht alle Rassen miteinander anpaaren. Es gibt verschiedene Zuchtziele. Mein Zuchtziel ist zum Beispiel, ich züchte Appaloosa-Western-Pferde und meine Sportklasse ist die Western-Pleasure-Disziplin. Und dementsprechend schaue ich bei meiner Anpaarung eben auch, dass ich entsprechende Väter oder Mütter miteinander anpaare. Da geht es ums Interieur und das Exterieur, das heißt also um verschiedene innere Eigenschaften, wie zum Beispiel eine Gelassenheit oder ein gutes Mindset dem Sport gegenüber, Exterieur eben auch der Körperbau, die Gangqualitäten. Es geht also um physische und psychische Merkmale. Ich hatte im letzten Jahr 3 Zuchtstuten angepaart und sehr bedacht angepaart und war natürlich ganz aufgeregt. Sie haben auch alle aufgenommen. Das sehen wir dann nach einigen Tagen im Ultraschall und dann lassen wir der Natur freien Lauf. Es stellte sich dann heraus, jetzt im Frühjahr, eigentlich so kurz vor den Entbindungsterminen, dass nur 2 Stuten tatsächlich ausgetragen haben. Eine Stute hat resorbiert. Da hat die Natur offensichtlich dann doch eine andere Meinung gehabt. Das ist für mich auch komplett in Ordnung, weil mir ist es lieber, dass die Natur entscheidet, wie die Anpaarungen wirklich zusammenpassen, als dass ich als Mensch dazu großen Einfluss nehmen kann. Meine Zuchtphilosophie ist auch, dass wir einen Natursprung bevorzugen. Also bei uns gibt es wirklich noch die Stute und den Hengst und keine künstlichen Befruchtungen. Das ist aber meine Philosophie. Das kann ja jeder handhaben, wie er will als Züchter. Und jetzt im Juni war es soweit. Die 2 Fohlen sind, man nennt es, gefallen, also geboren. Und Markus, mein Mann, der ist wirklich der beste Hebammerich der Welt. Wir haben Nachtwachen, teilen uns auch die Nachtwachen und lassen die Stuten so gut wie nicht aus den Augen, weil wir einfach dabei sein wollen, sie unterstützen wollen. Wir sind da vorbereitet. Jeder hat seine Aufgabe. Markus ist, wie gesagt, der Hebammerich. Der hat da auch super die Nerven und ist für die Stuten immer eine ganz, ganz große Sicherheit. Ich bin immer eher im Hintergrund und habe dann die Mittelchen und die Versorgung und alles, was dann ansteht. Ja, auch wenn wir jetzt schon 30 Fohlen auf die Welt begleitet haben, ist es immer wieder faszinierend und aufregend. Und der Moment, wenn dann das Fohlen da ist, wie es aussieht, wie es sich gibt, das ist einfach so zauberhaft. Schon in den ersten Momenten zeigt sich die Persönlichkeit oder das Besondere oder Charaktereigenschaften von diesen kleinen Wesen. Nach der Geburt kann die Stute sich erstmal erholen. Markus ist wirklich eine vertraute Person für die Stuten und das merkt man immer wieder, wie ihnen das gut tut. Und wenn sie dann erholt sind, dann ist es meistens schon soweit, das Fohlen steht auf, die Mutter steht auf und dann ist schon die erste Ausrichtung, wo ist die Milchbar? Auch in diesem Prozess ist Markus noch begleitend bei der Stute und dem Fohlen, weil manchmal dauert das ein bisschen, bis die so den Weg zur Milchbar gefunden haben und bis sie säugen können. Und genau das ist ein prägender Moment und ein ganz wichtiger prägender Moment, weil wenn da was schief läuft, dann ist das irreversibel, also nicht wieder herzustellen. Und dann, wenn das Fohlen trinkt, dann können wir uns zurückziehen. Das ist jetzt so, wie wir das machen. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass alle das so machen oder machen müssen, aber das ist eben genau der Weg, wie wir es machen und wie wir uns damit wohlfühlen, weil gerade die Geburtsphase und die Nachgeburtsphase eben auch diese prägenden Aspekte mit sich bringen. Wir haben einmal, habe ich das erlebt, da habe ich nachts gehört, da ist was los in der Box, bin rausgelaufen und da hat eine Stute im Stehen das Fohlen geboren und das fiel auf den Boden ziemlich weit, weil es war eine sehr große Stute und ich dachte, oh weia, das Kleine schon so ein Sturzflug. Und er war tatsächlich tagelang eher so ein bisschen, so ein bisschen schüchtern und er war sehr, sehr, sehr ängstlich und brauchte sehr lange, bis er so zuversichtlich in die Welt gucken konnte. Ob das damit zu tun hat, kann ich natürlich nicht ganz behaupten, aber es gibt schon Beobachtungen von leichteren und schwereren Geburten. Und wenn wir uns das jetzt mal bei uns Menschen anschauen, leichter oder schwerere Geburten, da ist doch schon mehr Inhalt, als man manchmal glaubt. Ich selber war betroffen mit einem sogenannten Geburtstrauma, allerdings hat da nie einer drüber gesprochen, weil es irgendwie, es ist ja alles gut gegangen. Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum ich nichts am Hals tragen kann. Also alles, was mir näher an den Hals kam, bin ich in Panik ausgebrochen, teilweise ohnmächtig geworden. Also alles, was mir irgendwie zu eng war, war für mich direkt der Totalausfall. Und ich selber habe immer gedacht, was ist denn da kaputt mit dir? Was ist das denn? Ich bin wirklich teilweise ohnmächtig geworden, wenn es mir zu eng wurde oder ich das Gefühl hatte, ich bin eingeengt und konnte mir einfach überhaupt keinen Reim draus machen. Erst als ich selber durch mein systemisches Coaching darauf kam, mal meine Mutter zu befragen und die sagte dann, ja du, bei deiner Geburt, das war schon knapp, weil du hattest zweimal die Nabelschnur um den Hals und du warst schon ganz blau angelaufen. Wow, da hatte ich endlich den Link in meine Story, das was eigentlich so jetzt als normal, sie hat es ja alles gut überstanden. Nein, das war aber in meinen Zellen verankert als ein tief sitzendes Trauma. Und das wurde immer wieder reaktiviert, wenn ich in eine solche Situation kam, wie anscheinend damals bei der Geburt. Und erst als ich das vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein bekommen habe, so diese Geschichte, ich bin nicht bescheuert, sondern da ist ein triftiger Grund dahinter, erst dann konnte sich dieses Trauma auflösen. Und heute habe ich gar nichts mehr davon, weil ich weiß eben, die Geschichte jetzt zuzuordnen. Und dann können die Zellen offensichtlich anders reagieren. In den letzten 20 Jahren habe ich so viele Geschichten auch von meinen Kunden dazu gehört, die wir dann ausgearbeitet haben. Bei einer Kundin zum Beispiel war es besonders spannend. Sie sagte, sie kann einfach nur flüssige Nahrung essen. Sie kriegt nichts, was sie so kauen muss, richtig runter und das schon ihr Leben lang. Also sie hat da eine totale Abneigung. Es ist keine Essstörung, sondern sie kann es einfach, kann es nicht. Sie kriegt es nicht über sich. Und außerdem kann sie eigentlich gar nicht von zu Hause weg. Sie braucht immer ihre vier Wände. Sie hatte große Angst, mit dem Auto zu fahren, weil sie dann ihre vier Wände verlassen muss. Als ich ihr die Frage stelle, wofür denn diese vier Wände für sie stehen, kann sie mir keine Antwort darauf geben. Wir gehen zurück durch ihre Kindheit. Ich frage nach der Geburt und dann sagt sie, ja, ich war ein Frühchen und ich musste sehr lange im Brutkasten verweilen, Monate. Und sie denkt so nach und denkt, sind das etwa meine vier Wände? Und dann denkt sie noch weiter nach und sagt, ich konnte ja auch nicht essen. Ich bin durch eine Sonde, also ich konnte nicht trinken, durch eine Sonde ernährt worden, sehr, sehr lange. Da wurde sie ganz ruhig und fand für sich die Erklärung und sagte, jetzt habe ich den Link in meine Story. Das ist eine Fehlprägung, wenn wir das jetzt mal aus Züchtersicht so sehen, wie ich das dann sage, eine Fehlprägung und zwar an den Brutkasten. Vielleicht sollten wir auch gar nicht Fehlprägung dazu sagen, sondern einfach nur eine Prägung an den Brutkasten. Die Phase, wo man normal an der Mutter ihrer Brust liegt, hat nicht stattgefunden. Sie hat für sich mental mitgenommen, dass sie einfach ihren Brutkasten jetzt immer so um sich rum hat, so mental, hat sie sich so vorgestellt. Und einige Tage später rief sie mich an und sagte, weißt du was, das ist so cool, ich kann jetzt überall mit dem Auto hinfahren. Ich habe einfach nur dieses Bild, der Brutkasten ist bei mir und ich bin sicher und ich kann überall hinfahren und ich kann vor allen Dingen essen. Sie kann kleine Stücke essen und damit kann sich das komplett verändern. Vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein, wenn man den Link in die Story gefunden hat und die Erklärung hat, warum habe ich das Thema hier? So, und das ist bei ihr geschehen. Und da fängt dann die Lebensqualität an. Jetzt nochmal zurück zu unseren Fohlen. Die kleine Crystal Clear ist geboren. Und warum heißt sie Crystal Clear? Ich kriege solche Namen immer, wenn ich das Pferd sehe, wenn ich diese Ausstrahlung sehe, diese Eleganz, das Talent, was man da schon erkennen kann. Und zack, habe ich so einen Namen und der passt irgendwie immer ganz schön. Und die zweite Zuchtstute, die haben wir schon selber gezogen und Markus hat zu ihr eine ganz besondere Verbindung. Und als das Fohlen geboren war, ein kleiner Hengst, hatte ich sofort den Namen, weil er ist direkt rumgesprungen, er ist wirklich wie ein kleines Reh rumgesprungen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist Daddy's Jumper. Und warum heißt der Daddy's Jumper? Weil Markus hat vor vielen Jahren seine Warmblutzucht aufgegeben und sich entschieden, mit mir weiter meine Appaloosa-Zucht fortzuführen. Und das habe ich gesagt, jetzt kriegt er sein eigenes Fohlen, deshalb Daddy's Jumper. Ich kann jetzt schon wieder behaupten, das war eine super Anpaarung und genau die Kriterien oder die Merkmale, die ich weiter vererben lassen wollte, die sind wirklich jetzt schon sichtbar. Es gibt in Zuchtkreisen auch andere Möglichkeiten der Reproduktion, wie sich das so nennt, und zwar über Embryotransfer, künstliche Befruchtung oder in vitro, also im Reagenzglas gezeugte Embryonen. Es werden maximal drei befruchtete Embryonen aus einem Reagenzglas im Labor in die Gebärmutter eingepflanzt. Für mich persönlich ist das keine Option. Das sind alles Möglichkeiten, da möchte ich auch keine Bewertungen zu abgeben, aber für mich wirklich als Züchter kommt das nicht in Betracht. Aus systemischer Sicht ist auch mein Blickwinkel darauf, dass das die Embryonen ja ein Verbund sind, ein Zellverbund, das miteinander was zu tun hat. Und wenn wir da nur ein paar rausnehmen und ein paar andere wegtun, hat das eine systemische Auswirkung. An der Stelle ist auch mein Buchtipp hier, das Drama im Mutterleib, der verlorene Zwilling, sehr zu empfehlen. Die Autoren sind Alfred und Bettina Austermann. Ich habe in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viele Menschen bei mir gehabt, die Adoptivkinder sind. Und sie haben immer die Frage nach ihren Wurzeln und wie es sein konnte, dass sie weggegeben wurden. Als Baby ist man doch so rein und so heilig eigentlich noch. Man hat ja nichts falsch gemacht. Und wie eine Mutter sowas übers Herz bringen kann, das Kind wegzugeben. Das ist so eine tiefe Wunde, die oft erst dann heilen kann, wenn die Mutter gefunden wurde. Die Adoptivkinder, mit denen ich sprechen konnte, oder es sind ja nicht Kinder gewesen, also es sind ja natürlich auch Erwachsene, die hatten alle psychische Probleme, weil aus systemischer Sicht 50% in unserer Blutbahn die Mutter und 50% der Vater ist. Und das können die Adoptiveltern einfach nicht leisten, auch wenn der Wille noch so groß ist, aber die Wurzeln fehlen. Wir können unsere Herkunft nicht aus der Blutbahn löschen. Da bleibt dann immer die Frage, wer bin ich? Zurück zu meinen Fohlen. Da kann ich ganz genau sagen und auch sehen, ja, das sind die Eigenschaften von der Mutterstute oder von dem Vater. Und die Fragen können wir tatsächlich super beantworten. Und mit dieser Frage, wer bin ich, möchte ich dich heute inspirieren. Ja, ist nicht ganz en vogue, okay, aber mal selber zu schauen, Augen auf bei deiner Anpaarung. Wer bist du und wer sind deine Wurzeln? Gibt es da verborgene Talente oder Sehnsüchte, die jetzt unbedingt gefeiert werden wollen? Let's go! Weißt du was? Abonniere meinen Podcast. Denn hast du ein Problem, dann schau in dein System.